Die peitschende Weide. Die Sommerferien gingen zu Ende viel zu schnell nach Harrys Geschmack. Zwar freute er sich auf Hogwarts, doch dieser Monat im Fuchsbau war der glücklichste seines Lebens gewesen. Es fiel ihm schwer, Ron nicht zu beneiden, wenn er an die Dursleys dachte und daran, wie sie ihn wohl willkommen heißen würden, wenn er das nächste Mal im Ligusterweg auftauchte. An ihrem letzten Abend zauberte Mrs. Weasley ein üppiges Mahl aus Harrys Lieblingsspeisen, gekrönt von einem leckeren Sirup-Pudding. Fred und George rundeten den Abend mit einer kleinen Vorstellung ihres Filibuster-Feuerwerks ab. Sie füllten die Küche mit roten und blauen Sternen, die mindestens eine halbe Stunde lang zwischen Wänden und Decke hin und her schossen. Dann war es Zeit für den letzten Becher heißen Kakao und fürs Bett. Am nächsten Morgen brauchten sie recht lange, um in die Gänge zu kommen. Schon beim ersten Hahnenschrei wachten sie auf, doch merkwürdigerweise hatten sie alle noch eine ganze Menge zu erledigen. Mrs. Weasley hetzte schlecht gelaunt herum und suchte Sockenpaare und Federkieler zusammen. Halb angezogen und mit angebissenen Toastscheiben in den Händen rannten sie ständig auf den Treppen ineinander. Und Mr. Weasley brach sich beinahe den Hals, als er Ginnys Koffer über den Hof zum Auto schleppte und dabei über ein verirrtes Huhn stolperte. Harry konnte sich nicht vorstellen, wie 8 Leute, 6 gewaltige Koffer, 2 Eulen und eine Ratte in einen kleinen Ford Anglia passen sollten. Er hatte natürlich nicht mit Mr. Weasleys Sonderausstattung gerechnet. »Kein Wort davon zu Molly«, flüsterte er Harry zu, als er den Kofferraum öffnete und ihm zeigte, dass er magisch vergrößert war, so dass die Koffer problemlos hineinpassten. Als Harry, Ron, Fred, George und Percy endlich bequem auf der Rückbank Platz genommen hatten, spähte Mrs. Weasley durch die Scheibe ins Wageninnere. »Die Muggel können doch mehr, als wir ihnen zutrauen, nicht wahr?« Sie und Ginny nahmen auf dem Vordersitz Platz, der sich auf die Größe einer Parkbank ausgedehnt hatte. »Von außen kommt man nie auf den Gedanken, dass drinnen so viel Platz ist, oder?« Mr. Weasley ließ den Motor an, und sie fuhren gemächlich über den Hof. Harry warf einen letzten Blick zurück aufs Haus. Er hatte kaum Zeit, sich zu fragen, wann er es wieder sehen würde, als sie auch schon anhielten. George hatte seine Kiste mit Filibuster-Feuerwerk vergessen. 5 Minuten später kehrten sie mit quietschenden Reifen auf den Hof zurück und Fred rannte los, um seinen Besen zu holen. Und sie waren kurz vor der Autobahn, als Ginny schreiend verkündete, sie habe ihr Tagebuch vergessen. Als sie endlich wieder in den Wagen stieg, waren sie schon sehr spät dran und die Gemüter waren gereizt. Mr. Weasley blickte auf die Uhr und dann zu seiner Frau hinüber. »Molly, Liebling?« »Nein, Arthur!« »Kein Mensch würde sehen, dieser kleine Knopf hier ist für einen Unsichtbarkeitsservoantrieb, den ich eingebaut habe. Der würde uns in die Luft heben und dann fliegen wir über den Wolken. In 10 Minuten sind wir da. Und niemand hätte den geringsten Schimmer. Ich sagte nein, Arthur, nicht am helllichten Tag.« Um 11:15 fuhren sie am Bahnhof King's Cross vor. Mr. Weasley rannte über die Straße und holte Gepäckkarren und im Laufschritt stürmten sie in die Schalterhalle. Harry war schon vor einem Jahr mit dem Hogwarts Express gefahren. Der Trick dabei war, dass sie zu Gleis 9¾ kommen mussten, einem Gleis, das Muggelaugen nicht sehen konnten. Dazu war es nötig, durch die Absperrung zu gehen, die die Bahnsteige 9 und 10 trennte. Weh tat es nicht, aber sie mussten aufpassen, dass kein Muggel sie verschwinden sah. »Percy geht als Erster«, sagte Mrs. Weasley und blickte nervös auf die Uhr über ihren Köpfen, nach der sie nur noch 5 Minuten Zeit hatten, um lässig hinter der Absperrung zu verschwinden. Percy marschierte unerschrocken los und verschwand. Mr. Weasley ging als Nächster. Fred und George folgten ihm. »Ich nehme Ginny mit und ihr beiden folgt uns dann«, sagte Mrs. Weasley zu Harry und Ron, nahm Ginnys Hand und machte sich auf den Weg. Einen Augenblick später waren sie verschwunden. »Lass uns zusammengehen, wir haben nur noch eine Minute«, sagte Ron zu Harry. Harry vergewisserte sich, dass Hedwigs Käfig verschlossen und der Koffer sicher festgezurrt war und drehte seinen Gepäckwagen zur Absperrung hin. Er fühlte sich völlig sicher. Das war bei weitem nicht so beschwerlich wie die Sache mit dem Flohpulver. Beide beugten sich tief über die Handgriffe ihrer Karren und schritten zielstrebig auf die Absperrung zu. Langsam, schneller werdend, ein paar Meter noch, sie begannen zu rennen. Schepper. Beide Karren knallten gegen die Absperrung und prallten zurück. Mit lautem Krachen fiel Rons Koffer herunter, Harry verlor den Halt. Der Käfig mit Hedwig purzelte auf dem blank gewienerten Boden und empört kreischend schlitterte sie davon. Die Leute um sie her starrten sie an und ein Wachmann in der Nähe rief: »Was zum Teufel denkt ihr euch eigentlich dabei?« »Hatten die Karre nicht mehr im Griff?« keuchte Harry und richtete sich auf, die Hände an die Rippen gepresst. Ron stürzte los, um Hedwig zu holen, die ein solches Theater veranstaltete, dass einige Umstehende von Tierquälerei zu munkeln begannen.
»Warum kommen wir nicht durch?« zischte Harry. »Keine Ahnung.«
Ron blickte sich hastig um. Noch immer verfolgte sie ein Dutzend Neugierige mit ihren Blicken.
»Wir verpassen doch den Zug«, flüsterte Ron. »Ich weiß nicht, warum das Tor sich verschlossen hat.«
Harry sah mit einem flauen Gefühl in der Magengegend zu der riesigen Uhr hoch. 10 Sekunden. 9 Sekunden. Er schob seinen Karren vorsichtig weiter, bis er direkt vor der Absperrung stand und drückte dann mit aller Kraft. Das Eisen gab nicht nach. 3 Sekunden. 2 Sekunden. 1 Sekunde.
»Er ist weg«, sagte Ron mit verblüffter Stimme. »Der Zug ist fort. Was ist, wenn Mom und Dad nicht zu uns zurück können? Hast du Muggelgeld?«
Von Harry kam ein hölzernes Lachen.
»Die Dursleys haben mir seit gut 6 Jahren kein Taschengeld mehr gegeben.«
Ron drückte ein Ohr gegen die kalte Barriere.
»Nicht zu hören«, sagte er angespannt. »Was sollen wir bloß machen? Ich weiß nicht, wie lange Mom und Dad brauchen, um zurückzukommen.«
Sie sahen sich um. Noch immer wurden sie beobachtet. Kein Wunder, denn Hedwig kreischte unablässig.
»Ich glaube, wir gehen lieber raus und warten beim Auto«, sagte Harry. »Wir sind zu auf...« »Harry«, sagte Ron mit leuchtenden Augen. »Der Wagen!«
»Was ist damit?«
»Wir können mit dem Wagen nach Hogwarts fliegen.«
»Aber ich dachte...«
»Wir stecken in der Klemme, oder? Und wir müssen doch zur Schule. Und selbst minderjährige Zauberer dürfen in einem echten Notfall zaubern. Abschnitt 19 oder so des Erlasses zur Beschränkung, das weiß ich nicht was.«
Harrys Panik verwandelte sich jäh in Begeisterung.
»Kannst du ihn fliegen?«
»Kein Problem«, sagte Ron und drehte seinen Karren in Richtung Ausgang.
»Komm, lass uns gehen. Wenn wir uns beeilen, können wir dem Hogwarts-Express folgen.«
Und sie marschierten los, mitten durch die Schar der neugierigen Muckel, hinaus aus dem Bahnhof und hinein in die Seitenstraße, wo der alte Ford Anglia geparkt war. Ron öffnete den geräumigen Kofferraum mit ein paar sanften Stupsern seines Zauberstabs. Sie hieften ihre Koffer hinein, stellten Hedwig auf dem Rücksitz ab und stiegen ein.
»Pass auf, dass niemand zuschaut«,
sagte Ron und zündete den Motor mit einem weiteren leichten Stupser des Zauberstabs. Harry steckte den Kopf aus dem Fenster, über die Hauptstraße vorn rollte lärmender Verkehr, doch ihre Straße war leer.
»Alles klar?«, sagte er.
Ron drückte auf einen kleinen silbernen Knopf am Armaturenbrett. Der Wagen um sie her verschwand. Und sie mit ihm. Harry spürte den Sitz unter sich erzittern, hörte den Motor, fühlte seine Hände auf den Knien und seine Brille auf der Nase, doch nach allem, was er sehen konnte, war er nur noch ein Augenpaar, das in einer schäbigen Straße vollgeparkter Autos 1 Meter über dem Boden schwebte.
»Los geht's«,
sagte Rons Stimme zu seiner Rechten. Und die Straße und die schmutzigen Gebäude versanken zu beiden Seiten, als der Wagen sich in die Lüfte erhob. Ein paar Sekunden später lag die große Stadt London glitzernd unter ihnen. Dann hörten sie ein lebhaftes Knattern und der Wagen, Harry und Ron, tauchten wieder auf.
»Oh nein«,
sagte Ron und hämmerte auf den Knopf für den Unsichtbarkeits-Servoantrieb.
»Er ist kaputt!«
Beide fummelten an dem Knopf herum. Der Wagen verschwand und kam gleich wieder flackernd zum Vorschein.
»Halt dich fest«,
rief Ron und drückte das Gaspedal durch. Sie schossen hinein in die tief hängende, flaumige Wolkendecke und um sie her war nun alles trübe und feucht.
»Was nun?«, fragte Harry und spähte verdutzt durch die dichte Wolkenmasse. »Wir müssen den Zug finden, damit wir wissen, in welche Richtung wir fliegen sollen«, sagte Ron. »Wieder runter, schnell!«
Sie tauchten hinab unter die Wolkendecke und schauten durch die Fenster auf die Erde.
»Ich kann ihn sehen«, rief Harry. »Dort, direkt vor uns!«
Der Hogwarts-Express glitt vor ihnen dahin wie eine scharlachrote Schlange.
»Richtung Norden«,
sagte Ron mit einem Blick auf den Kompass am Armaturenbrett. »Gut, wir müssen nur jede halbe Stunde nachsehen. Halt dich fest!« Und wieder schossen sie hoch in die Wolken. Eine Minute später stießen sie durch die Wolkendecke ins gleißende Sonnenlicht. Dies war eine andere Welt. Die Wagenräder glitten durch das flaumige Wolkenmeer. Der Himmel war ein helles, endloses Blau unter der blendend weißen Sonne. »Jetzt müssen wir nur noch auf Flugzeuge aufpassen«, sagte Ron. Sie sahen sich an und prusteten los. Es dauerte einige Zeit, bis sie sich wieder beruhigt hatten. Sie fühlten sich wie inmitten eines fantastischen Traums. »Das ist die einzig wahre Art zu reisen«, dachte Harry. »Vorbei an schneeigen Wolkenwirbeln und Türmchen, in einem von heißem, hellem Sonnenlicht durchfluteten Wagen mit einer großen Packung Sahnebonbons im Handschuhfach und der Aussicht auf die neidischen Gesichter von Fred und George, wenn sie vor aller Augen sanft auf dem üppigen Rasen vor Schloss Hogwarts landen würden.« Immer weiter nach Norden flogen sie und schauten dabei regelmäßig nach dem Zug, und jedes Mal, wenn sie unter die Wolken abtauchten, bot sich ihnen ein anderer Blick. London lag nun weit hinter ihnen. Stattdessen sahen sie anmutige grüne Felder. Die allmählich weitläufigen, purpurn schimmernden Mooren wichen, Weilern mit kleinen Spielzeugkirchen und einer großen Stadt, in der es von Autos nur so wimmelte, die an bunte Ameisen erinnerten. Mehrere ereignislose Stunden später jedoch musste sich Harry eingestehen, dass er allmählich die Lust verlor. Die Sahnebonbons hatten ihnen höllisch Durst gemacht, und sie hatten nichts zu trinken dabei. Er und Ron hatten die Pullis ausgezogen, doch Harrys T-Shirt klebte an seinem Sitz und die Brille rutschte ihm ständig auf die schweißfeuchte Nasenspitze. Die fantastischen Wolkenformen beachtete er schon gar nicht mehr, und sehnsüchtig dachte er an den Zug meilenweit unter ihnen, wo man von einer kugelrunden Hexe mit einem Imbisswägelchen eiskalten Kürbissaft kaufen konnte. Warum waren sie eigentlich nicht zu Gleis 9¾ durchgekommen? »Weit kann es nicht mehr sein, oder?« krächzte Ron wieder ein paar Stunden später, als die Sonne schon im Wolkenteppich versank und den Himmel tief rosa einfärbte. »Wollen wir noch mal nach dem Zug schauen?« Er war immer noch direkt unter ihnen und schlängelte sich an einem schneebedeckten Berg vorbei. Unter dem Wolkenbaldachin war es jetzt schon recht dunkel. Ron drückte aufs Gaspedal und flog den Wagen wieder nach oben, doch auf einmal begann der Motor zu wimmern. Harry und Ron tauschten nervöse Blicke. »Wahrscheinlich ist er bloß müde«, sagte Ron. »So weit ist er noch nie geflogen.« Und während der Himmel immer dunkler wurde, taten sie so, als ob sie das lauter werdende Wimmern nicht hörten. In der Schwärze um sie her blühten Sterne auf. Harry zog den Pulli wieder an. »Nicht mehr weit«, sagte Ron mehr zum Wagen als zu Harry. »Wir sind bald da.« Und er tätschelte mit zitternder Hand das Armaturenbrett. Als sie eine Weile später wieder durch die Wolken hinabtauchten, mussten sie in der Dunkelheit nach einem Punkt in der Landschaft Ausschau halten, den sie kannten. »Dort«, rief Harry, und Ron und Hedwig schraken zusammen. »Direkt vor uns!« Hoch oben, auf einer Klippe über dem See, abgehoben gegen den dunklen Horizont, ragten die vielen Zinnen und Türme von Hogwarts empor. Der Wagen begann zu stottern und wurde langsamer. »Na komm schon«, flehte Ron und rüttelte ein wenig am Steuer. »Wir sind doch fast da, los!« Der Motor stöhnte auf. Unter der Kühlerhaube pfiffen feine Dampfstrahlen hervor. Harry klammerte sich zu beiden Seiten seines Sitzes fest, während sie auf den See zuflogen. Der Wagen begann heftig zu ruckeln. Harry spähte aus dem Fenster und sah ein gutes Stück unter ihnen das ruhige, gläsern schwarze Wasser. Rons Handknöchel auf dem Lenkrad waren weiß geworden. Wieder machte der Wagen einen Ruck. »Ich bitte dich«, murmelte Ron. Sie waren über dem See. Hogwarts lag direkt vor ihnen. Ron drückte das Gaspedal durch. Sie hörten ein lautes, metallisches Klirren und mit einem Stottern erstarb der Motor. »Oh, ah«, sagte Ron in die Stille hinein. Der Wagen neigte sich vornüber in die Tiefe. Sie sanken immer schneller, geradewegs auf die Schlossmauer zu. »Nein!« schrie Ron und kurbelte am Steuer. Um kaum einen Meter verfehlten sie die dunkle Steinmauer und der Wagen beschrieb einen ausladenden Bogen. Sie surrten über die dunklen Gewächshäuser hinweg, über den Gemüsegarten und dann über die dunklen Parkanlagen. Dabei verloren sie stetig an Höhe. Ron ließ das Steuer ganz los und zog seinen Zauberstab aus der hinteren Tasche. »Halt! Stopp!« rief er und schlug auf das Armaturenbrett und die Windschutzscheibe ein. Doch immer noch sanken sie tiefer und der Erdboden flog ihnen entgegen. »Pass auf den Baum auf!« schrie Harry und stürzte sich auf das Lenkrad. Doch zu spät. Splitter. Mit ohrenbetäubendem Lärm schlug Metall auf Holz. Sie krachten gegen den dicken Baumstamm und landeten mit einem schmerzhaften Aufprall auf der Erde. Unter der zusammengeschrumpften Kühlerhaube paffte Dampf hervor. Hedwig kreischte in panischer Angst und auf Harrys Kopf pochte da, wo er gegen die Windschutzscheibe geknallt war, eine golfballgroße Beule. Von Ron zu seiner Rechten kam ein lautes, verzweifeltes Stöhnen.
»Bist du okay?« fragte Harry besorgt. »Mein Zauberstab«, sagte Ron mit zittriger Stimme. »Sieh dir meinen Zauberstab an.«
Er war durchgeknackst und fast in zwei gebrochen. Die Spitze hing lahm herab und wurde nur noch von ein paar Sehnen gehalten. Harry öffnete den Mund, um zu sagen, das würden sie in der Schule sicher wieder hinbekommen. Doch er brachte kein Wort heraus. In genau diesem Moment schlug etwas mit der Kraft eines rasenden Nashorns gegen seine Wagentür und schmetterte ihn gegen Ron, während zugleich ein ebenso heftiger Schlag das Dach traf.
»Was ist?«
Ron starrte mit offenem Mund durch die Scheibe und Harry folgte seinem Blick gerade noch rechtzeitig, um zu sehen, wie ein Ast so dick wie eine Pythonschlange auf sie einschlug. Der Baum, gegen den sie gekracht waren, fiel über sie her. Seine Krone hatte sich fast zum Erdboden hinuntergebogen und seine knorrigen Zweige trommelten auf jeden Zentimeter des Wagens ein, den sie erreichen konnten. »Ah!« sagte Ron, als ein weiterer Ast sich zurückbog und eine tiefe Delle in die Fahrertür schlug. Die Windschutzscheibe zitterte nun unter einem Hagel von Schlägen knöchelartiger Zweiglein und ein Ast, so dick wie ein Rammbock, hämmerte wild auf das Dach ein, das sich immer tiefer eindellte.
»Raus hier! Schnell!«
schrie Ron und warf sich mit aller Kraft gegen die Tür. Doch schon schleuderte ihn ein teuflischer Aufwärtshaken in Harrys Schoß.
»Wir sind erledigt«, stöhnte er, als das Dach einbrach. Doch plötzlich erzitterte der Wagenboden. Der Motor war wieder angesprungen. »Rückwärts«, schrie Harry und der Wagen sauste zurück.
Noch immer schlug der Baum nach ihnen aus. Mit knarzenden Wurzeln riss er sich fast aus der Erde, um sie noch einmal mit seinen Peitschenhieben zu treffen, bevor sie davonfuhren.
»Das war knapp«, keuchte Ron.
»Gut gemacht, Auto.«
Der Wagen freilich war nun am Ende seiner Kräfte. Mit einem trockenen Geräusch flogen die Türen auf und Harry spürte seinen Sitz zur Seite kippen. Schon lag er, alle Viere von sich gestreckt, auf dem feuchten Erdboden. Laute, dumpfe Aufschläge sagten ihm, dass der Wagen nun ihr Gepäck aus dem Kofferraum warf. Hedwigs Käfig segelte durch die Luft, die Käfigtür flog auf und mit einem wütenden Kreischen flatterte sie, ohne die beiden noch eines Blickes zu würdigen, rasch in Richtung Schloss davon. Nun zuckelte der zerbeulte und zerkratzte Wagen zornig mit den Rücklichtern blinkend in die Dunkelheit davon.
»Komm zurück«,
rief Ron ihm nach und fuchtelte mit seinem durchgeknacksten Zauberstab durch die Luft.
»Dad, bring mich um.«
Doch mit einem letzten Ächzer des Auspuffs verschwand der Wagen in der Nacht.
»Wie kann man nur so viel Pech haben«, sagte Ron niedergeschlagen und bückte sich, um Krätze die Ratte aufzuheben. »Von allen Bäumen, gegen die wir hätten fliegen können, haben wir einen getroffen, der zurückschlägt.«
Er blickte über die Schulter zurück zu dem alten Baum, der immer noch drohend mit den Zweigen ausschlug.
»Los, komm«, sagte Harry erschöpft. »Wir gehen besser rauf zur Schule.«
Das war keineswegs die triumphale Ankunft, die sie erwartet hatten. Mit steifen Gliedern, unterkühlt und zerkratzt, packten sie ihre Koffer und zogen den grasbewachsenen Abhang zum großen, eichenen Schlossportal hoch.
»Die Feier hat wohl schon angefangen«, sagte Ron,
ließ den Koffer am Fuß der Portaltreppe fallen und huschte zu einem hell erleuchteten Fenster hinüber.
»Hey, Harry, sieh mal, die Auswahl!«
Harry rannte zu Ron hinüber und gemeinsam spähten sie in die große Halle. Zahllose Kerzen schwebten über den vier langen, dicht besetzten Tischen und ließen die goldenen Teller und Becher funkeln. Hoch oben an der verzauberten Decke, die immerzu den Himmel draußen spiegelte, glitzerten die Sterne. Durch den Wald aus schwarzen Hogwarts-Spitzhüten sah Harry eine lange Schlange Erstklässler mit bangen Blicken in die Halle marschieren. Ginny war wegen ihres leuchtend roten Weasley-Haares leicht zu erkennen. Nun trat Professor McGonagall hinzu, eine bebrillte Hexe mit strammem Haarknoten, und legte den berühmten sprechenden Hut von Hogwarts auf einen Stuhl. Dieser uralte Hut, fleckig, rissig und schmutzig, verteilte alljährlich die neuen Schüler auf die vier Häuser von Hogwarts: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw und Slytherin. Harry erinnerte sich noch gut daran, wie er ihn vor genau einem Jahr aufgesetzt und ganz versteinert auf die Entscheidung gewartet hatte, während ihm der Hut eindringlich ins Ohr flüsterte. Ein paar schreckliche Sekunden lang hatte er befürchtet, der Hut würde ihn nach Slytherin stecken, in das Haus, das mehr schwarze Hexen und Zauberer hervorgebracht hatte als jedes andere. Doch er war schließlich nach Gryffindor gekommen, zusammen mit Ron, Hermine und den anderen Weasleys. Im letzten Schuljahr hatten Harry und Ron dazu beigetragen, dass Gryffindor die Hausmeisterschaft gewonnen und damit Slytherin nach 7 Jahren endlich wieder besiegt hatte. Ein sehr kleiner Junge mit mausgrauem Haar war aufgerufen worden, den Hut aufzusetzen. Harrys Augen wanderten an ihm vorbei, dorthin, wo Professor Dumbledore saß, der Schulleiter mit dem langen silbernen Bart. Vom Lehrertisch aus verfolgte er die Auswahl durch seine halbmondförmigen Brillengläser, die im Kerzenlicht blitzten. Ein paar Plätze weiter sah Harry Gilderoy Lockhart, gewandet in einen aquamarinblauen Umhang, und dort am Ende des Tisches saß Hagrid, riesig und haarüberwuchert, und nahm tiefe Schlucke aus seinem Becher.
»Guck mal«, zischte Harry Ron ins Ohr, »dort am Lehrertisch ist ein freier Platz. Wo ist eigentlich Snape?«
»Professor Severus Snape«, war der Lehrer, den Harry am wenigsten leiden konnte. Und es traf sich, dass Harry auch der Schüler war, den Snape am wenigsten leiden konnte. Der grausame, spöttische und bei allen, außer bei den Schülern seines eigenen Hauses, Slytherin, unbeliebte Snape unterrichtete Zaubertränke.
»Vielleicht ist er krank«, sagte Ron hoffnungsvoll.
»Vielleicht hat er gekündigt«, entgegnete Harry.
»Weil er wieder nicht Verteidigung gegen die dunklen Künste unterrichten darf.«
»Oder sie haben ihn rausgeschmissen«, meinte Ron begeistert. »Immerhin kann ihn ja keiner ausstehen.«
»Oder vielleicht«, sagte eine eisige Stimme direkt hinter ihnen, »wartet er darauf, von euch zu hören, warum ihr nicht mit dem Schulzug gekommen seid.«
Harry wirbelte herum.
Vor ihnen, sein schwarzer Umhang flatterte in der kalten Brise, stand Severus Snape. Er war ein dünner, fahlhäutiger Mann mit Hakennase und fettigem, schulterlangem, schwarzem Haar. Und in diesem Augenblick lächelte er auf eine Weise, die Harry sagte, dass er und Ron in gewaltigen Schwierigkeiten steckten.
»Kommt«, sagte Snape.
Harry und Ron wagten nicht einmal, sich Blicke zuzuwerfen und folgten Snape die Stufen hoch in die ausladende, von Echos durchzogene und fackelbeleuchtete Eingangshalle. Ein köstlicher Duft wehte aus der großen Halle herüber, doch Snape führte sie weg aus der Wärme und dem Licht und eine schmale Steintreppe hinunter, die in die Kerker führte.
Nein, nein«,
sagte er und öffnete eine Tür auf halbem Weg den dunklen Treppengang hinunter. Zitternd betraten sie Snapes Büro. An den dunklen Wänden zogen sich Regale voller großer Einmachgläser entlang, in denen alle möglichen widerwärtigen Geschöpfe schwammen, deren Namen Harry im Moment nicht wusste. Der Kamin war dunkel und leer. Snape schloss die Tür, wandte sich um und blickte die beiden an.
»So, so«, sagte er leise. »Der Zug ist nicht gut genug für den berühmten Harry Potter und seinen treuen Kameraden Weasley. Wollten ihr mit großem Trara ankommen, nicht wahr, die Herren?«
»Nein, Sir, die Absperrung in King's Cross, sie...«
»Ruhe«, sagte Snape kühl. »Was habt ihr mit dem Wagen gemacht?«
Ron schluckte. Nicht zum ersten Mal hatte Harry den Eindruck, Snape könne Gedanken lesen, doch einen Moment später, als Snape die neue Ausgabe des Abendpropheten entrollte, wurde ihm alles klar.
»Man hat euch gesehen«,
zischte Snape und zeigte ihnen die Schlagzeile. »Fliegender Ford Anglia«, versetzt Muggel in Aufregung. Er las laut vor.
»Zwei Londoner Muggel sind felsenfest überzeugt, dass sie einen alten Wagen über den Turm des Postamtes fliegen sahen. Als Mrs. Hattie Baylis in Norfolk um die Mittagszeit ihre Wäsche aufhängen wollte, Mr. Angus Fleet aus Peebles schilderte der Polizei 6 bis 7 Muggel insgesamt. Ich glaube, dein Vater arbeitet in der Abteilung für den Missbrauch von Muggelsachen«, sagte er und blickte Ron mit zunehmend gehässigem Lächeln an.
»Meine Güte, sein eigener Sohn!«
Harry fühlte sich, als ob ihn gerade einer der kräftigeren Äste des verrückten Baumes in die Magengegend geschlagen hätte. Wenn jemand herausfand, dass Mr. Weasley den Wagen verhext hatte, daran hatte er gar nicht gedacht.
»Wie ich bei meinem Kontrollgang durch den Park feststellen musste, scheint eine sehr wertvolle peitschende Weide schwer beschädigt worden zu sein«,
fuhr Snape fort. »Der Baum hat uns mehr zugesetzt, als wir ihm«, sprudelte es aus Ron heraus.
»Ruhe«, fuhr ihn Snape an. »Zu meinem größten Bedauern gehört ihr nicht zu meinem Haus, und die Entscheidung, euch von der Schule zu weisen, ist nicht meine Sache. Ich werde jetzt gehen und die Leute holen, die das Glück haben, dazu befugt zu sein. Ihr wartet hier.«
Harry und Ron starrten sich in die weißen Gesichter. Hunger hatte Harry keinen mehr. Ihm war jetzt furchtbar schlecht. Er versuchte nicht, das große, schleimige Etwas anzusehen, das da in grüner Flüssigkeit auf einem Regal hinter Snapes Schreibtisch schwebte. Wenn Snape jetzt Professor McGonagall holte, die Hauslehrerin von Gryffindor, dann würde es ihnen kaum besser ergehen. Sie war vielleicht fairer als Snape, aber dafür äußerst streng. 10 Minuten später kam Snape zurück und tatsächlich in Begleitung von Professor McGonagall. Harry hatte sie schon mehrmals wütend gesehen, doch entweder hatte er vergessen, wie schmal ihr Mund werden konnte, oder er hatte sie noch nie so zornig erlebt. Sie war kaum eingetreten, als sie auch schon ihren Zauberstab hob. Harry und Ron zuckten zusammen, doch sie richtete ihn nur auf den leeren Kamin, in dem jetzt plötzlich Flammen aufflackerten. »Setzen Sie sich!« Ron und Harry ließen sich auf Stühle beim Feuer nieder. »Ich wünsche eine Erklärung«, sagte sie mit unheilverkündend schimmernden Brillengläsern. Ron stürzte sich in die Schilderung ihrer Erlebnisse und begann bei der Absperrung, die sie nicht durchlassen wollte. »Also hatten wir keine Wahl, Professor. Wir konnten den Zug nicht erreichen. Warum haben Sie uns keinen Brief per Eule geschickt?« »Ich glaube, Sie haben eine Eule«, sagte Professor McGonagall mit kalter Stimme zu Harry gewandt. Harry sah sie bestürzt an. Nun, da sie es sagte, schien es das Natürlichste gewesen zu sein.
»Ich habe nicht gedacht,
das«, sagte Professor McGonagall, ist mir klar.« Es klopfte und Snape, gut gelaunt wie sonst, nie öffnete die Tür. Herein kam der Schulleiter, Professor Dumbledore. Harry spürte seinen ganzen Körper taub werden. Dumbledore sah ungewöhnlich ernst aus. Er blickte sie entlang seiner krummen Nase an und Harry verspürte jäh den Wunsch, die peitschende Weide möge immer noch auf ihn und Ron einprügeln. Ein langes Schweigen trat ein. Dann sagte Dumbledore:
»Bitte erklären Sie mir, warum Sie das getan haben.«
Es wäre besser zu ertragen gewesen, wenn er sie angeschrien hätte. Die Enttäuschung, die in Dumbledores Stimme lag, gefiel Harry überhaupt nicht. Aus irgendeinem Grund konnte er Dumbledore nicht in die Augen sehen, und er sprach stattdessen zu seinen Knien. Er sagte Dumbledore alles, außer dass der verzauberte Wagen Mr. Weasley gehörte, und tat so, als hätten er und Ron ganz zufällig einen fliegenden Wagen vor dem Bahnhof gefunden. Dass Dumbledore diesen Schwindel sofort durchschauen würde, war ihm klar. Doch Dumbledore wollte nichts weiter über den Wagen wissen. Als Harry fertig war, sah er sie einfach weiter durch seine Brille hindurch an. »Wir holen unsere Sachen«, sagte Ron mit matter Stimme.
»Was reden Sie da, Weasley?«
blaffte ihn Professor McGonagall an.
»Sie werfen uns doch raus, oder?« sagte Ron.
Harry warf Dumbledore einen raschen Blick zu.
»Nicht heute, Mr. Weasley«, sagte Dumbledore. »Doch, ich muss Ihnen nachdrücklich einschärfen, dass Ihr Handeln ein schwerer Fehler war. Ich werde heute Abend Ihren Familien schreiben. Ich muss Sie auch davor warnen, noch einmal etwas derartiges zu tun, denn dann werde ich keine andere Wahl haben, als Sie von der Schule zu weisen.«
Snape sah aus, als wäre Weihnachten abgesagt worden. Er räusperte sich und sagte:
»Professor Dumbledore, diese Jungen haben die Vorschriften zur Einschränkung der Zauberei Minderjähriger gebrochen und einen wertvollen alten Baum schwer beschädigt. Gewiss müssen derlei Taten...«
»Es ist Sache von Professor McGonagall, über die Strafen für die Jungen zu befinden, Severus«,
sagte Dumbledore gelassen.
»Sie gehören zu Ihrem Haus und stehen daher in Ihrer Obhut.«
Er wandte sich an Professor McGonagall.
»Ich muss zurück zur Feier Minerva und ein paar Dinge ansagen. Kommen Sie, Severus, da steht eine köstlich aussehende Senftorte, die ich gerne mal probieren möchte.«
Snape warf Harry und Ron einen Blick zu, der reiner Hass war, und ließ sich dann von Dumbledore aus seinem Büro geleiten. Nun waren sie allein mit Professor McGonagall, die sie immer noch wie ein Adler auf Beuteflug beäugte.
»Sie gehen in den Krankenflügel, Weasley? Sie bluten ja.«
»Nicht schlimm«, sagte Ron und fuhr hastig mit dem Ärmel über den Riss an seiner Augenbraue.
»Professor, ich wollte eigentlich zusehen, wie meine Schwester den sprechenden Hut aufsetzt.«
»Die Auswahlfeier ist vorbei«, sagte Professor McGonagall. »Ihre Schwester kommt ebenfalls nach Gryffindor.«
»Oh, gut«, sagte Ron.
»Und da wir gerade von Gryffindor sprechen«, sagte Professor McGonagall scharf, doch Harry unterbrach sie.
»Professor, als wir den Wagen nahmen, hatte das Schuljahr noch gar nicht begonnen. Also
sollten Gryffindor eigentlich keine Punkte abgezogen werden, oder?« schloss er und blickte sie gespannt an.
Professor McGonagall versetzte ihm einen durchdringenden Blick, doch er war sich sicher, den Anflug eines Lächelns zu erkennen. Jedenfalls sah ihr Mund nicht mehr ganz so schmal aus.
»Ich werde Gryffindor keine Punkte abziehen«,
sagte sie, und Harry wurde es ganz leicht ums Herz.
»Aber ihr werdet beide Strafarbeiten bekommen.«
Das war besser, als Harry befürchtet hatte. Dumbledore wollte den Dursley schreiben, na wenn schon. Die würden gewiss nur enttäuscht darüber sein, dass die peitschende Weide ihn nicht zermalmt hatte. Professor McGonagall hob abermals ihren Zauberstab und richtete ihn auf Snapes Schreibtisch. Mit einem leisen Knall erschienen ein Teller mit belegten Broten, zwei Becher und ein Krug mit eisgekühltem Kürbissaft.
»Ihr esst hier und geht dann gleich in euren Schlafsaal«, sagte sie. »Ich muss zurück zur Feier.« Als sich die Tür hinter ihr geschlossen hatte, kam von Ron ein langer und lauter Pfiff.
»Ich dachte, es wäre aus mit uns«, sagte er und griff nach einem Brot. »Ich auch«, sagte Harry und bediente sich ebenfalls. »Aber wir hatten doch wirklich unglaubliches Pech«, schmatzte Ron durch einen Mund voll Hühnchen und Schinken. »Fred und George müssen dieses Auto 5 oder 6 Mal geflogen haben. Und kein Muckel hat die je gesehen.«
Er schluckte und nahm einen weiteren gewaltigen Bissen.
»Warum sind wir nicht durch die Absperrung gekommen?«
Harry zuckte die Achseln. »Von jetzt an müssen wir jedenfalls aufpassen«, sagte er und nahm einen kräftigen Schluck Kürbissaft. »Wünschte, wir könnten hoch zur Feier.«
»Sie wollte nicht, dass wir mit der Geschichte angeben«, sagte Ron weise. »Will nicht, dass die anderen glauben, es sei eine tolle Sache, mit einem fliegenden Auto aufzutauchen.«
Als sie so viele Brote verspeist hatten, wie sie konnten, die Platte füllte sich immer wieder nach, standen sie auf und verließen das Büro. Sie gingen den vertrauten Weg zum Turm der Gryffindors hinauf. Im Schloss war es ruhig, die Feier schien vorüber zu sein, sie gingen an murmelnden Porträts und quietschenden Rüstungen vorbei und stiegen die schmalen Steintreppen empor. Endlich erreichten sie den Korridor, an dessen Ende der geheime Eingang zum Gryffindor-Turm versteckt war, hinter dem Ölgemälde einer sehr fetten Dame in einem rosa Seidenkleid.
»Passwort?« fragte sie, als sie näher kamen.
Sagte Harry. Sie kannten das Passwort für das neue Schuljahr nicht, weil sie noch keine Vertrauensschüler der Gryffindors getroffen hatten. Doch fast im gleichen Moment nahte auch schon Hilfe. Hinter sich hörten sie Fußgetrappel, und als sie sich umdrehten, sahen sie Hermine auf sie zurennen.
»Da seid ihr ja! Wo wart ihr denn? Es gab die lächerlichsten Gerüchte. Jemand meinte, ihr seid rausgeflogen, weil ihr ein fliegendes Auto geschrottet habt.«
»Nun, wir sind nicht rausgeflogen«, versicherte ihr Harry.
»Sagt bloß, ihr seid tatsächlich hergeflogen«, sagte Hermine und klang dabei fast so streng wie Professor McGonagall.
»Spar dir den Vortrag«, sagte Ron unwirsch, »und sag uns das neue Passwort.«
»Es ist Bartvogel«, sagte Hermine ungeduldig, »aber darum geht's jetzt nicht.«
Sie wurde jedoch unterbrochen, denn das Porträt der fetten Dame klappte zur Seite und plötzlich brach ein Beifallssturm los. Es schien, als wären alle Gryffindors noch wach. Dicht gedrängt standen sie in ihrem kreisrunden Gemeinschaftsraum auf Tischen und knuddeligen Sesseln verteilt und warteten auf ihre Ankunft. Arme streckten sich durch das Porträtloch, um Harry und Ron hineinzuziehen, und Hermine musste hinter ihnen herklettern.
»Klasse gemacht!« schrie Lee Jordan. »Genial! Was für ein Auftritt! Einen Wagen mitten in die peitschende Weide hineinzufliegen! Darüber wird man noch in Jahren reden!«
»Gut gemacht«, sagte ein Fünftklässler, mit dem Harry noch nie gesprochen hatte. Jemand klopfte ihm auf die Schulter, als ob er gerade einen Marathonlauf gewonnen hätte. Fred und George drängten sich zu ihnen durch und sagten gleichzeitig,
»Warum zum Teufel habt ihr uns denn nicht zurückgerufen?«
Ron war scharlachrot im Gesicht und grinste verlegen. Doch Harry erblickte einen Jungen in der Schar der Köpfe, der gar nicht glücklich aussah. Hinter einigen aufgeregten Erstklässlern erkannte er Percy, der offenbar nahe genug heranzukommen versuchte, um ihnen eine Strafpredigt zu halten. Harry stieß Ron in die Rippen und nickte in Percys Richtung. Ron verstand sofort.
»Müssen jetzt nach oben, sind ein wenig müde«, sagte er, und sie bahnten sich einen Weg zur Tür gegenüber, die zu einer Wendeltreppe und in die Schlafsäle hochführte.
»Nacht«, rief Harry noch Hermine zu, die genau den gleichen vorwurfsvollen Blick aufgesetzt hatte wie Percy. Immer noch unter Schulterklopfen der Umherstehenden schafften sie es auf die andere Seite des Gemeinschaftsraumes und hinaus in die Stille des Treppenaufgangs. Eilends stiegen sie empor, bis an die Spitze, und standen nun endlich vor der Tür ihres alten Schlafsaals, auf dem jetzt ein Schild mit der Aufschrift »Zweitklässler« angebracht war. Sie betraten das vertraute runde Turmzimmer mit den 5 samtbehangenen Himmelbetten und den hohen, schmalen Fenstern. Ihre Koffer waren schon hochgebracht worden und standen vor den Betten. Schuldbewusst grinste Ron Harry an.
»Ich weiß, das hätte ich nicht genießen sollen, aber...«
Die Schlafsaaltür flog auf, und herein kamen die anderen Jungen der 2. Klasse von Gryffindor.
Seamus Finnegan, Dean Thomas und Neville Longbottom.
»Unglaublich«, rief Seamus strahlend.
»Cool«, sagte Dean.
»Fantastisch«, sagte Neville ehrfurchtsvoll. Harry konnte nicht anders. Auch er grinste.